Angst. Manche Menschen suchen danach oder streben danach, sie zu erzeugen. Im breiten Spektrum der Horrormedien finden sie alle ihren Platz. Aber was genau macht uns eigentlich Angst? Wie erzeugt man sie? Wo zieht man die Grenzen? Und warum interessiert uns das überhaupt? Im Gespräch mit 4 Experten auf dem Gebiet ergaben sich interessante Einblicke. Eine davon war die US-amerikanische Autorin und Illustratorin Katie Towell.
Ich glaube, die effizienteste Art, jemandem Angst zu machen, ist mit einem Gefühl des Grauens. Also indem man die Vorahnung erzeugt, dass etwas Furchtbares passieren wird. Der ultimative Schrecken, zumindest für mich, ist etwas, das sehr leise anfängt. Wie das Gefühl, dass etwas hinter einem her ist, was man nicht sehen kann. Oder dass etwas auf einen zukommt, was man nicht aufhalten kann. Oder was man nicht versteht.
Woran denkst du, wenn der Begriff Horror fällt? Denkst du an Horrorfilme? Oder vielleicht auch an Geisterbahnen? Denkst du an Gruselgeschichten, die am Lagerfeuer oder bei Übernachtungen erzählt wurden? Vielleicht hast du auch ein Lieblingsvideospiel, das dir Schauer über den Rücken jagt. Die Lust am Horror und sich gruseln ist schon uralt. Sagen und Legenden waren mit brutalen und unheimlichen Details gefüllt. Man denke nur an die originalen Märchensammlungen der Gebrüder Grimm. Aber auch in der Bibel und später in Abbildungen der biblischen Geschichte werden groteske Inhalte dargestellt, die die Menschen faszinieren. Heutzutage ist es vielleicht nicht mehr der gehörnte Teufel, der den Menschen die Haare zu Berge stehen lässt, aber das 21. Jahrhundert hat ebenfalls Wege gefunden, um seine Zuschauer zu fesseln. Egal, ob schaffend oder konsumierend, Menschen haben einen Narren gefressen am sich gruseln und sich ängstigen. Genauso wie die Zeichnerin des Webcomics The Dummy's Dummy, Megan Okamura.
Ich würde schon behaupten, dass subtiler, leiser Horror viel besser funktioniert, um Leuten Angst zu machen. Und ich glaube, er ist nicht so beliebt, weil es schwerer ist, so etwas durchzustehen. Wenn wir über Filme mit vielen Jumpscares reden, ich glaube, so etwas ist für Leute leichter zu verdauen, weil diese Jumpscares eher eine Auflockerung sind. Sie sind ein Augenblick des Schreckens, sofort gefolgt von Erleichterung, weil die ganze Angst auf einmal aus einem rausgekommen ist. Wenn man jetzt allerdings so etwas schaut wie Hereditary, da bekommt man nicht wirklich so eine Pause. Man hat immer dieses bleibende Gefühl, dass etwas Schreckliches passiert.
Aber muss es im Horrorgenre immer darum gehen, dem Publikum so viel Angst wie möglich zu machen? Manche nennen ihn liebevoll Dr. Horror. Dr. Lars Krautschik ist zuständig für Medienwissenschaften an der LMU und er sagt dazu Folgendes.
Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob es der Hauptaspekt ist tatsächlich, sondern es ist eine gewisse, also Affinität der Menschen zum Horror ist ja da. Die Frage ist, wie kommt man ran? Und es ist eine Art Frage der Machart. Es gibt Horrorfilme, die beabsichtigen, ja, Angst zu erzeugen und sind unglaublich schlecht gemacht. Das liegt dann an der Produktion, dass es nicht viel Geld zur Verfügung stand, dass die Leute daran waren, die gar keine Ahnung davon hatten, was sie machen. Aber die haben die Absicht. Aber sie schaffen. Und dann gibt es Filme, die haben überhaupt nicht die Absicht und denen gelingt das wunderbar.
Ich glaube nicht, dass das immer das Ziel ist. Einige meiner Lieblingshorrorfilme sind gar nicht so unheimlich. Zum Beispiel Das Grauen von 1980. Oder Bis das Blut gefriert aus den 60ern. Es passieren zwar gruselige Dinge in diesen Stories, aber man hat nicht unbedingt Schwierigkeiten, nachts einzuschlafen. Stattdessen fühlt man mit den Charakteren und wie betroffen sie von diesen Schrecken sind. Man sieht ihre Gefühle und denkt, so ging es mir auch. Das Ziel ist es, Leute zum Nachdenken zu bringen und ihnen Unbehagen zu bereiten. Und dieses Unbehagen wiederum bringt Leute zum Nachdenken.
Zusätzlich zum Unangenehmen ist es ein wirklich super intensives Erlebnis. Ich glaube, es gibt kein Genre, was eine so starke körperliche, sensorische, synaptische Erfahrung widerfahren lässt wie Horror. Und wenn man das verbindet, kathartisch mit der Einsicht, dass, oh, interessantes Phänomen hier, damit sollte ich mich vielleicht mal beschäftigen, dann hat man das so tief verankert in dieser Person. Ich finde es großartig.
Der Regisseur und Drehbuchautor Felix Tscharin ist im Bereich Horror für seine gesellschaftskritischen Kurzfilme bekannt. Aber auch bei Fans gehen die Meinungen auseinander. Und bei so vielen Unterkategorien ist das ja auch nicht verwunderlich. Die ersten Bilder, die jedem einfallen, sind wohl viel Blut und böse Geister, aber das Genre ist dann doch etwas vielfältiger als das. Die Seite popcornhorror.com zählt ganze 26 verschiedene Arten von Horror. Body Horror, Aliens, Splatter oder Psycho-Horror. Von Blut und Folter bis hin zum Grauen in unseren Köpfen ist also alles geboten.
Für mich interessiert vor allem jener Horror in Horrorfilmen, der uns mehr über unsere eigene Psyche Aufschluss bringt, anstatt jetzt nur eine Geisterbahn durchzufahren, wie jetzt bei The Conjuring. Wenn man sich in diesen metaphysischen Horror, diesen paranormalen Horror bewegt, kann man vielleicht für mehr Überraschungen sorgen und für den Zuschauer als mit diesem Body-Horror. Ja, ich glaube, ja, da stumpft man einfach schnell ab und dann hat man es irgendwie begriffen.
Body-Horror oder solche Sachen ekeln einen vielleicht ein bisschen. Oder man hat mal eine Nacht lang Angst, ins Bad zu gehen. Aber psychologischer Horror bleibt einem wirklich im Gedächtnis. Abgesehen davon mag ich auch italienische Horrorfilme, wie die von Dario Argento oder Mario Bava, die zwar sehr grausam sind, aber eher wirken wie Gemälde. Also finde ich sie nicht wirklich unheimlich, sondern bewundere eher den künstlerischen Aspekt. Das sind zwar irgendwie zwei unterschiedliche Enden des Spektrums, aber mir gefallen beide.
Horror erleben, schön und gut. Aber wie erzeugt man ihn? Kommt er zufällig? Oder haben die Künstler und Kreativen da draußen ein Rezept, nach dem sie vorgehen?
Das kann von verschiedenen Seiten kommen. Entweder irgendeine interessante Gestalt fällt einem ein. Und bei Take Off Your Clothes war es so, dass ich irgendwie ist mir gleichzeitig eingefallen, dass diese verbrannte Frau, die da mit den Brandnarben, dass das halt auch ein sehr gruseliges Wesen ist, aber auch ein sehr reelles Wesen. Genau wie bei Follow, wo Follow einerseits das tolle Social-Media-Folgen ist, aber andererseits, wenn dich etwas verfolgt, dann ist es sehr gruselig. Also diese Ambivalenz bei diesen Sachen, die auch eine politische Ebene haben, da ist es diese Doppeldeutigkeit, was mich fasziniert und was mich dann auf eine Reise schickt.
Ich fange immer mit einer Reihe von Schritten an. Einer der ersten, wenn ich nicht spontan schon eine Idee hatte, ist es, mich hinzusetzen und zu fragen, was macht mir am meisten Angst? Und das sind nicht zwangsläufig Monster oder Sachen, die mich anspringen. Eher, was löst in mir die schlimmsten Gefühle aus? Selbst wenn es um eine reale Situation geht, die gar nicht so dramatisch war, in der ich mich aber schlecht gefühlt habe. Ich denke über diese Situation nach und darüber, wie ich sie in einen fiktiven Rahmen bekomme. Nach dem Motto, wie mache ich das interessant? Unter welchen Umständen passiert das? Und daraus baue ich dann eine Geschichte.
Also ist es ein aktiver Prozess, sich zu überlegen, wie man Leuten Angst macht?
Ja, das mache ich. Und nicht nur das. Angst macht man Leuten nicht nur mit Gefahr, sondern allgemein sind Emotionen den Menschen sehr unheimlich. Also überlege ich mir auch, was uns traurig macht. Ich überlege mir, was uns verletzlich macht. Und dann lasse ich das auch in die Horrorstory mit einfließen.
Ein klein wenig folge ich einem Muster, ja. Es basiert sozusagen auf den üblichen Formen des Geschichtenerzählens. Hier ist eine ruhigere Situation. Hier ist etwas, das untersucht werden muss. Hier passiert etwas absolut Wildes. Die Auflösung. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich wichtiger Aspekt, um eine Reaktion vom Publikum zu bekommen und Spannung aufzubauen. Einfach, weil man kein konstantes Level an Angst und Spannung über den ganzen Comic hinweg beibehalten kann. Wenn alles gleich spannend wäre, wenn der Hauptcharakter dem Geist gegenübersteht oder wenn die Puppe sich gegen eine andere schreckliche Kreatur behaupten muss, wenn man da immer gleichbleibend Stress und Spannung einbaut, akzeptiert der Zuschauer das irgendwann und gewöhnt sich daran. Wenn man allerdings hin und wieder zur Normalität zurückkehrt und diese Charaktere wieder in einer ruhigeren und realistischeren Umgebung sieht, dann fällt bei vielen Leuten wieder der Stresspegel. Und dann kann man ihn wieder hochdrehen.
Es gibt also tatsächlich Bausteine für eine gute Horrorstory. Natürlich weiß das Publikum, worauf es sich bei solchen Spielen, Filmen oder Büchern einlässt. Die Angst, Das Unwohlsein, das man dabei erlebt, ja sogar erleben will, ist dabei doch immer Hauptbestandteil. Ist dann auch alles erlaubt, um diese Angst zu erzeugen? Oder gibt es ein K.O.-Kriterium? Gibt es, sagt Dr. Krautschik.
Ja, Strumpfhosen, glaube ich. Also, wenn das Monster Strumpfhosen trägt. Es gibt einen guten Horrorfilm, wo das tatsächlich so ist. Es gibt The Eye aus Hongkong. Da gibt es so Geister, die immer vorbeihuschen. Und wenn man aber pausiert, dann sieht man, das sind eigentlich, die haben so einen Wischeffekt draufgesetzt und so einen Blur-Effekt, aber es sind eigentlich Männer in so schwarzen Strumpfhosen. Und das macht es ziemlich kaputt. Also, schlechtes Kostüm.
Aber jetzt mal im Ernst. Was sollte man nicht zeigen? Was ist denn zu viel Horror?
Ich glaube, das ist ein kompliziertes Problem, denn nein, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es Grenzen geben sollte. Ich glaube, die Zuschauer sollten selbst entscheiden, ob sie so etwas schauen wollen. Andererseits kommt es darauf an, wie ein Thema behandelt wird. Ich zum Beispiel kann mir nichts ansehen, das Gewalt gegenüber Kindern enthält. Aber trotzdem denke ich, dass es eine Geschichte geben kann, die so etwas zeigt, wenn dieser Punkt einfühlsam behandelt wird.
Ja, allgemein mag ich keine Arten von Horror, die sich auf Folter konzentrieren. Dinge wie Saw halte ich persönlich nicht aus. Zudem möchte ich persönlich niemals Dinge darstellen wie sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung, ohne den Ernst, den solche Themen verdienen. Wenn so brutale Dinge schon fast dargestellt werden, als wären sie irgendwie sexy, gefällt mir das überhaupt nicht. Das sind einfach Dinge, die ich persönlich geschmacklos finde. Ich kann nicht immer unbedingt der Person die Schuld geben, die es geschaffen oder die es angesehen hat, weil es eine Reihe von Gründen gibt, warum es geschaffen und warum es geschaut wurde. Es ist nur nichts, an dem ich Interesse habe.
Also in Filmen, in denen tatsächliche Verletzungen bzw. Tötungen vorgenommen werden. Das heißt, es beinhaltet eben so Tiertötungen. Und das ist ein absoluter Grenzfall. Ich glaube, wie gesagt, Kunst sollte so frei sein wie möglich, solange sie halt niemandem schadet.
Da könnte man sich doch die Frage stellen, muss das sein? Ist es nicht genug, dass die Realität teilweise zum Fürchten ist? Genau darin liegt der Punkt, sagen die meisten. Grausames passiert in der Welt. Es ist nur logisch, sich künstlerisch damit auseinandersetzen zu wollen und dieses Gefühl greifbarer zu machen. Hinzu kommt, dass Menschen von Natur aus Angst vor dem Unbekannten haben. Das hindert uns aber nicht daran, es zu suchen und in abstrakten Formen zu erkunden, vor allem, wenn es bequem vor dem Fernseher geht.
I think it's necessary for us to be uncomfortable.
Ja, ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns unwohl fühlen, uns diesen Ängsten stellen. Das hilft uns, stärker zu werden, selbst wenn diese Ängste völlig fiktiv sind, mit Monstern, die es nie wirklich geben wird. Sie sind alle Metaphern für Situationen, denen wir uns im Leben stellen müssen. Und ich glaube, das macht uns stärker.
Weil wir auch wissen möchten, wie es dazu kommt. Vielleicht, weil wir es vermeiden wollen. Ja. Aber auf jeden Fall, weil der Mensch ein Grundinteresse daran hat, zu erfahren, wie es zu so etwas kommt. Deswegen stürzen sich die Medien ja auch immer, wenn irgendwas Schreckliches passiert, da drauf. Mhm. Weil sie wissen, die Leute werden es lesen.
Ist das ein merkwürdiger Hass, lieber die Menschen, glaube ich, möchten sich mit ihrem eigenen Dunklen beschäftigen, weil sie wissen, dass das irgendwie gut ist, wenn sie das tun, dass es ihnen hilft. Das ist genau der Gedanke von Jung, dass er sagt, man muss die Schatten anschauen, man darf sie nicht wegdrücken, weil wenn man sie verdrängt und einfach sagt, das gibt's nicht, das bin ich nicht, dann werden die Schatten sich brutal den ihren eigenen Weg bahnen in dir.
Ich sehe es eigentlich als eine Form der Unterhaltung. Die Realität ist, dass auf unserer Welt jeden Tag viel schrecklichere Dinge passieren. In diesem Sinn ist es eine Flucht vor der Wirklichkeit, ein Weg, einige dieser Ängste und Schrecken in ein 2-Stunden-Format zu fassen oder in ein paar Seiten oder ein Videospiel. Und es hilft einem, sie durchzustehen und am anderen Ende unbeschadet herauszukommen.
Das war Ein Rezept für Horror. Ein Audio-Feature von Marie Demme, Xenia Streck, Joanna Bess und Ricardo Mehl. Mit den Stimmen von Laura Kerkering als Megan Okamura und Christiane Osterlänger als Katie Towell. Narration und Intro von Jens Hettrich.